Guten Morgen miteinander. Ich möchte ganz herzlich zu diesem Gottesdienst willkommen heißen. Ich begrüße auch die, die daheim zuschauen. Auch schön, dass ihr dabei seid. Ich bete zum Anfangen. Ja, Vater, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du auch jetzt da bist, heute, Herr. Da bei uns in Schlieren. Aber auch sonst, wo heute noch die Gläubigen zusammenkommen unter dein Wort, Herr. Bist du auch bei ihnen, Herr. Bist du aber auch bei den Kranken. Oder einfach bei den Leuten, die heute nicht da sind. Begleite du sie am heutigen Tag und gib ihnen das, was sie brauchen. Amen. Ich war ja am Wochenende an einer Konferenz auf dem Krishonaberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon schön, wieder einmal so viele Leute zu sehen aufeinander, auf einem Haufen. Da habe ich so in die Runde geschaut. Und habe gefunden, ich kenne etwa 7-8 Personen. Und der Jean-Pierre sagt dem hoi, dem hoi, dem hoi, dem hoi. Da habe ich ihm sagen, hey Jean-Pierre, woher kennst du die Leute eigentlich? Ja, weißt du, von früher. Oder? Da habe ich sagen, ich bin eigentlich auch schon lange dabei und gleich kenne ich niemanden, oder? Aber ich muss euch sagen, es ist ein wunderschönes Wochenende gewesen. Also Wetter so wie jetzt, also man hat wirklich können sagen, Gott hat geleitet und Gott hat geführt über die sogar 3 Tage. Am Donnerstag war nämlich noch unser Pastor dort. Das habe ich nämlich am Freitag auch vernommen, oder? Da bin ich richtig überrascht gewesen, oder? Ich habe nicht gedacht, dass er auch geht, oder? Ja, gleich dort gewesen. Es war schön gewesen. Ich habe heute noch ein Bild vor Augen, wo uns, wie heisst der? Der alles die Input gegeben hat. Der Referent, ja.
Stefan.
Ja. Er hat ein Bild gezeigt von einer Kirche, von einer Pyramide und dann noch so 2 chaotische Sachen. Und dann hat er gefragt, wo wir heute stehen. Als Kirche, vielleicht aber auch jeder für sich als Einzelperson. Ja, da hat niemand getraut, etwas zu sagen. Da sind alle da so still gewesen und haben gewartet, bis er gesagt hat, ja, er, so wie er sich nicht fühlt, aber so wie er denkt, sagen wir jetzt zuoberst im grössten Chaoten-Ding. Weil die Kirche war nur ganz klein gezeichnet. Die Pyramiden ein bisschen grösser. Das erste Chaos der Welt war ein bisschen grösser und dann war alles drunter und drüber drin gewesen. Dann habe ich so für mich gedacht, ja, also manchmal geht es mir auch irgendwie so, auch für mich privat oder so. Und als Kirche habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, haben wir auch gerade so eine straube Zeit hinter uns gehabt, wo mal so gewesen sind. Da habe ich müssen sagen, ja, es hat vieles Wahrheit dahinter. Aber ich will sagen, ich erzähle vielleicht einmal mehr, wenn wir dann mal einen Zeugnisgottesdienst haben. Sonst weiss ich nämlich dort nichts Gescheites zu sagen. Ich will gleich noch den Tagesvers von heute lesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu dem kann ich zu 100% stehen, was ich jetzt gelesen habe. Es ist wirklich so für mich. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber im Moment fühle ich mich so. Oder? Ich komme noch zu den Mitteilungen. Dienstagmittag haben wir eine Gemeindeleitungssitzung. Am Mittwoch Gebet, wer auch zum Thomas gehen, da kommt der Zugang über. Und am nächsten Sonntag normal Gottesdienst. Ich glaube, Teil 4 nächste Woche, so viel ich weiß, oder? Teil 4 ist heute. Okay, Entschuldigung. Und am 30. haben wir ja Gemeindeversammlung. Und nicht, dass ihr dann nachher meint, ihr müsst schnell heimpressieren nach der Gemeindeversammlung. Gibt es nach der Gemeindeversammlung noch zu Mittag. Also könnt ihr es richtig geniessen und ankommen am Morgen. Und jetzt übergebe ich am Lobpreis. Herzlichen Dank euch vier.
So, guten Morgen miteinander. Also, heute ist der letzte Teil von «Das Himmelreich ist wie». Und das nächste Sonntag fange ich an mit einer Reihe über den Elia. Elia wird mit einer sehr schwierigen Mission betraut, ist der Titel. Ich habe es jetzt euch schon in den Chat hineingestellt, in den Gemeindeschat. Es ist eine vierteilige Reihe. Nach dieser Reihe kommt eine dreiteilige weil es ist dem Pfingsten, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Und nach dieser komme ich aufgrund von einer Frage von Ursula, fange ich mal mit dem Epheserbrief an. Weil sie mich gefragt, ob ich mal etwas zur Erwählung sagen würde. Und der Epheserbrief thematisiert ja das Thema Erwählung. Oder gerade im Epheserbrief im ersten Kapitel ist eigentlich das Kapitel, wo auch der Calvinismus stark darauf referenziert und seine Sicht von Glauben und Bibelverständnis definiert. So. Und dann schauen wir dann weiter. Der Epheserbrief ging nur noch lange. Ich fange es dann einfach mal an und dann schauen wir. Aber jetzt zuerst kommt Elia, dann kommt der Heilige Geist, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Und dann gehen wir dann in den Epheserbrief. Kurz gesagt wurde, ich war an der Vorkonferenz, aufgrund von der Motivation von Thomas. Habe ich mich dann doch noch kurzfristig angemeldet, weil er gefunden hat, ich sollte dort hingehen. Und jetzt kann ich euch da quasi Grüße mitbringen. Ich habe gedacht, ich tue denen gerade das Namenskärtchen abfotografieren, dann mache ich keinen Fehler. Das ist der Rudi Glanzmann und der Thomas Altweg. Lasst euch ganz herzlich grüßen. So. Vom Oli? Ja. Vom Oliver. Ja, genau, der war auch da. Genau. Und am Dienstagmorgen habe ich mit dem Sandro Filippi zum Morgen gegessen. Genau. Das war noch nett. So. Die Menschenmenge, die Jesus zuhörte, war so riesig, dass er sich in ein Boot setzen musste und so vom See Genezareth aus predigte und seine Gleichnisse erzählte. Der See bot ja dann so einen gewissen Resonanzraum. Wir sind nun beim letzten Gleichnis in unserer Predigtreihe angekommen. Es ist aber auch das letzte Gleichnis in der Erzählreihe des 13. Kapitels im Matthäus-Evangelium. Dieses letzte Gleichnis handelt vom Fischfang. Das war den Menschen damals sehr bekannt. Darüber wussten sie bestens Bescheid, das wäre so, wie wenn ich über ein Smartphone oder über das Kochen sprechen würde. Ich hätte jetzt mehr Verbindung zum Smartphone als zum Kochen, aber deshalb habe ich ja die beiden Beispiele genommen. Und alle, die Jesus zuhörten, wussten genau, wie Fischer arbeiten. Schließlich waren auch die ersten vier Jünger von Jesus, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, Fischer vom Beruf. Doch die Botschaft, die Jesus mit diesem Gleichnis verbindet, ist eine ernste und harte Botschaft. Viele sehen im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen eine Parallele zum Fischfang. Doch das Gleichnis vom Weizen und Unkraut betont stärker das Nebeneinander von Menschen, die im Reich Gottes leben, die Jesus nachfolgen jetzt neutestamentlich und denen, die Gott ablehnen. Und dass das miteinander aufwächst, am Schluss kommt schon diese Gerichtsszene. Aber im Vordergrund steht eigentlich das Nebeneinander. Wir sollen nicht quasi wie durch die Welt rasen und jedem sagen, wie er zu leben hat und quasi das Böse ausreißen wollen. Das überlassen wir Gott. Also, und jetzt haben wir ja schon vier Gleichnisse angeschaut und die wollen wir jetzt ganz kurz repetieren. Also, was haben wir gesehen beim Senfkorn? Welcher Aspekt des Reiches Gottes wird uns mit dem Senfkorn gezeigt? Wie bitte? Ja, zum Beispiel. Das ist keine rhetorische, sondern eine echte Frage. Ja, also fängt ganz klein an, unscheinbar, und wird riesengroß und die Vögel können darunter nisten. Das heißt, viele Menschen profitieren vom Reich Gottes, selbst wenn sie nicht dazu gehören. Dann haben wir den Sauerteig. Ähnlich, also das Senfhorn, da geht es mehr um die quantitative Verbreitung des Evangeliums und beim Sauerteig mehr um die qualitative. Das wird alles durchsäuert. Hat mit geistigem Wachstum zu tun, mit innerem Wachstum, weil den Sauerteig kann man nicht auseinandernehmen, sondern das bleibt. Also es geht um die qualitative Ausbreitung des Evangeliums. Und denn der Schatz im Acker, das ist der, der über einen Schatz stolpert. Das ist der Mensch, der gar nicht unbedingt sucht, sondern irgendwie dem Evangelium begegnet. Zum Beispiel am Nachbarschaftstag kann vielleicht jemand über diesen Schatz stolpern. Oder wenn wir einkaufen und mit jemandem ins Gespräch kommen. Also das sind die, die so über dieses Evangelium stolpern, aber nicht auf der Suche sind. Und dann der die Perlen sucht, da haben wir den suchenden Menschen, der plötzlich den einzigartigsten Schatz entdeckt und dann alles verkauft, um diese eine hervorragende Perle zu kaufen. Hier sehen wir, dass immer quasi, dass Jesus nicht immer dasselbe erzählt, sondern immer einen Aspekt betont, wie das Himmelreich ist. Oder man muss vielleicht eher sagen, wie sich das Himmelreich entwickelt, wie sie sich charakterisiert. Und dieses Gleichnis vom Fischfang konzentriert sich auf das Gericht am Ende unserer Zeitrechnung. Das wird der Grund sein, warum diese Erzählung am Schluss dieser Himmelreichsgleichnisse steht. Lesen wir nun zuerst das Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus, die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern, sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Offen gesagt habe ich mich mit dieser Erzählung etwas schwer getan. Schön wäre es natürlich, wenn die Jünger Jesus gefragt hätten, wie dieses Gleichnis zu verstehen sei. Und wenn Matthäus die Deutung für uns niedergeschrieben hätte, insbesondere beim ersten Teil. Um was handelt es sich eigentlich bei diesem Netz? Und was sind die Fische? Ein Teil wird ja schon im Gleichnis in der Erzählung entschlüsselt. Jedenfalls hätte ich Jesus gefragt, wie das Gleichnis zu verstehen ist, und das habe ich in der Vorbereitung selbstverständlich auch getan. Und nun hoffe ich, dass ich Jesus richtig verstanden habe. Wie gesagt, was Jesus erzählte, war für die Menschen, die ihm zuhörten, ein selbstverständlicher Vorgang. Ein Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Nun ist die Frage zu klären, wie haben wir dieses Netz zu deuten und wer sind die Fische aller Art, die sich im Netz verfangen? Und bevor ich diese Frage beantworte, muss uns klar sein, dass sich das Fischen mit einer Rute wesentlich vom Fischen mit einem Netz unterscheidet. Im Netz muss kein Fisch anbeißen. Er verfängt sich einfach im Netz, wenn er Pech hat. Noch dramatischer ist es, wenn das Netz im Wasser geschleppt wird. Die Fische, die sich dort befinden, wo das Netz geschleppt wird, werden sich verfangen, egal zu welcher Fischsorte sie gehören. Wie müssen wir nun dieses Netz deuten? Was wollte Jesus? Was sollen wir uns vorstellen, wenn wir das Gleichnis hören? Wer sind die Fische? Beginnen wir mal mit den Fischen. Die Fische aller Art sind Menschen, das leuchtet uns ja noch ein, die das Evangelium gehört haben. Somit wäre das Netz ein Bild für die Verkündigung des Evangeliums. Jesus sagte zu Petrus und Andreas, als er sie berufen hatte und in Nachfolge rief, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Mit welchem Netz sie dann Fische fangen sollen, erklärt Jesus ihnen kurz bevor er nach seiner Auferstehung zu seinem Vater zurückkehrte folgendermaßen. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das Netz wird ausgeworfen durch die Verkündigung des Evangeliums. Wer das Evangelium gehört hat, der ist in dieses Netz hineingeraten. Egal, wie er sich zum Evangelium stellt, er hat sich im Netz verfangen. Niemand in diesem Netz kann sich rechtfertigen und behaupten, nichts über Jesus gehört zu haben. Sie können nicht behaupten, niemand hätte ihnen von Jesus erzählt. Sobald jemand das Evangelium hört, ist er sozusagen ein Eingeweihter. Er weiß vom Evangelium, er kennt die Botschaft. Jemand, der von der Erlösung und Rettung durch Jesus gehört hat, ist in diesem Netz. Jesus sagte sogar einmal, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Schuld. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Und worin besteht denn diese Sünde? Seine Jünger erklärt Jesus, um welche Sünde es hier eigentlich geht, die uns Menschen ins Verderben befördert. Jesus spricht davon, dass der Heilige Geist den Menschen die Augen für diese Sünde öffnen wird. Er, der Heilige Geist, wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde schlechthin. Die eigentliche Sünde, die uns Menschen ins Verderben führt, ist kein moralisches Vergehen. Die Sünde ist, dass wir das Geschenk, das uns Gott in Jesus Christus macht, ablehnen und verachten. Wir wollen gottlos sein. Und ich muss anders sagen, wir wollen gottlos sein und wir wollen gottlos bleiben. Das heißt nicht, dass wir nicht religiös wären oder jemand göttliche Verehrung bekommen würde. Es heißt, dass wir vom Schöpfer nichts wissen wollen. Wir lehnen ab, was er uns schenkt. Das ist die Sünde schlechthin. Wenn uns jemand fragt, was ist eigentlich Sünde? Dann ist es die eine Sünde, dass wir das ablehnen, was Gott uns schenken will. Jedenfalls ist Paulus der Meinung, jeder Mensch soll das Evangelium hören. Er selber war sich dieser Aufgabe sehr bewusst. Er wusste, dass er das Netz auswerfen muss. Nach Rom schrieb er, allen Menschen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Alle sollen diese Botschaft von Jesus und seine Erlösung hören. Alle Menschen sollen wissen, dass Jesus für unsere Schuld und die Schuld der ganzen Welt am Kreuz starb. Alle sollen wissen, dass Jesus, nachdem er 3 Tage im Grab lag, auferstanden ist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Alle sollen das Recht haben, diese einzigartige und glücksbringende Botschaft zu hören. Und sobald jemand diese Botschaft hört, ist er in diesem Netz gefangen. Er kann nicht mehr entkommen. Er ist und bleibt ein Mitwisser. Die Fische sind zwar völlig verschieden, aber sie befinden sich im selben Netz. Fische, die dem Evangelium gleichgültig gegenüberstehen, Fische, die das Evangelium bekämpfen, Fische, die das Evangelium verfälschen und Fische, die das Evangelium annehmen. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. Das volle Netz wird eingezogen. Der genaue Zeitpunkt, wann das geschehen wird, kennen wir nicht, aber wir wissen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Denn Jesus sagt, bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündet werden. Alle Völker müssen sich in diesem Netz verfangen. Matthäus berichtet auch über dieses Wort von Jesus. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst kommt das Ende. Die Netze auswerfen heißt also nichts anderes, als dass wir das Evangelium verkündigen, dass Menschen die wunderbare Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus hören. Was sie mit dieser Botschaft machen, darüber müssen sie selber entscheiden. Gott sagte einmal zu Ezekiel, sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf sie hören oder nicht. Die Menschen sollen hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Ob sie darauf reagieren möchten oder nicht, das können sie nur für sich allein entscheiden. Am Ende der Welt wird dasselbe geschehen, was die Fischer machen, wenn sie die Netze an Land gezogen haben. Sie sortieren die Fische. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen. Die Bösen werden, und das ist nun sehr bemerkenswert, von den Gerechten getrennt. Wohlgemerkt, die Bösen werden nicht von den Guten getrennt. Das würde ja eigentlich stimmen von der Wortbildlichkeit. Bös und Gut stehen doch einander gegenüber. Aber es werden die Bösen von den Gerechten getrennt. Denn kein Mensch ist aus sich heraus gut. Aber jeder Mensch kann gerecht werden, wenn er seine Schuld bekennt und Jesus in sein Leben einlädt. Paulus schrieb deutlich, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird und nicht, weil man bestimmte Gesetzesvorschriften einhält. Es handelt sich um den Glauben an Jesus Christus. Um Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben und ihm nachfolgen. Den Korinthern schrieb Paulus das folgendermaßen: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Nicht, dass wir gut werden gegenüber dem Bösen, sondern dass wir gerechtfertigt werden. Das ist natürlich gut, aber es ist ein wichtiger Unterschied. Also durch den Tod von Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, können wir gerecht werden. Wir müssen nur vor Gott kapitulieren, unsere Selbstgerechtigkeit ablegen und Jesus unser Vertrauen schenken und ihm nachfolgen. So einfach ist das eigentlich. So einfach. Und vielleicht ist es zu einfach. Mir hat mal jemand gesagt, ja, das ist mir viel zu einfach. Finde ich, hey, super. Das ist doch toll, dass Gott es so einfach gemacht hat eigentlich. Das Problem ist nicht, dass es kompliziert wäre, gerecht zu werden. Das Problem ist unsere Selbstgerechtigkeit. Menschen, die durch den Glauben an Jesus gerecht geworden sind, sind Menschen, die von Gott erneuert wurden und ein Leben führen wollen, das Gott gefällt. Also anders gesagt, man soll nicht einfach in der Sünde verharren, sozusagen ein Bekehrungserlebnis machen und das wie das unser Portemonnaie in der Tasche mittragen und wenn es nötig ist, hervornehmen, ja, ich habe mich dann da mal bekehrt. sondern es beginnt ein neues Leben. Weil Gott in unser Leben hineinwirkt. Und wenn die Hinwendung zu Jesus ernst gemeint ist und der Heilige Geist in unser Leben eingezogen ist, dann wollen wir auch in moralischer Hinsicht so leben, dass es Gott gefällt. Ich sage nicht, dass das uns immer gelingt und dass das problemlos ist und dass wir nie mehr etwas falsch machen und uns versündigen. Aber wir wollen im Grunde genommen so leben, wie es Gott gefällt. Es ist unser Anliegen, so zu leben. Deshalb schreibt Paulus den Christen in Ephesus, ihr müsst wissen, und der Paulus ist ja der, der die Rechtfertigung aus Glauben voll verteidigt. Und doch schreibt er, ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt und von Habgier erfüllt ist. Und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Nun, wer Jesus angenommen hat und ihm nachfolgt, der gehört nicht zu den Bösen, der gehört auch nicht zu den Guten, sondern er gehört zu den Gerechten. Das ist ganz wichtig. Ihn trifft keine Strafe mehr, weil er gerecht ist, gerecht gemacht. Durch den Glauben an Jesus ist er der Strafe entgangen. Wer Jesus aber ablehnt, der gehört zu den Bösen. Das hat leider verheerende Folgen. Moment. Ja, jetzt ist der irgendwie flöten gegangen, dieser Vers. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sich von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern. Dieser Ort muss so grauenhaft sein, dass Jesus einmal sagte, wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wird. Das ist natürlich eine Bildsprache, niemand soll sich ein Auge ausreißen. Das war auch nicht die Absicht von Jesus, aber die Absicht war, die Bedeutung aufzuzeigen. Das ist ja noch in der Bergpredigt. Damit wollte Jesus nur aufzeigen, wie schrecklich dieser Ort sein wird. Jesus tat alles dafür, damit wir nicht an diesen Ort kommen. Das ist nämlich der Grund, weshalb Jesus ans Kreuz ging und starb. Er will uns vor diesem schlimmen Ende retten. Er will uns gerecht machen, damit wir eben nicht in diese Hölle kommen. Wie es im Alten Testament eindrücklich schon steht, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm, Jesus, aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und Peter schreibt dazu, Bezug nehmend auf das, Jesus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, gesund geworden. Wollen wir bei der Selektion am Ende der Welt nicht weggeworfen werden? Ja, an diesen schrecklichen Ort kommen, dann gibt es nur eines. Wir dürfen zu Jesus fliehen. Wir müssen nichts leisten, nur fliehen, kapitulieren vor Gott. Er macht uns gerecht, weil er für meine und deine Sünde am Kreuz starb. So entkommen wir der Strafe. Das Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist hart und will nicht in unsere scheinbar tolerante und liberale Zeit passen. Man predigt auch nicht so gern darüber, ehrlich gesagt. Und trotzdem müssen wir diese Tatsache zur Kenntnis nehmen. Denn es wird am Ende eine Selektion geben, ob uns das sympathisch ist oder nicht. Immerhin kennen wir die Kriterien, nach denen diese Selektion durchgeführt wird, und wir können dafür sorgen, dass wir bei den Gerechten sein werden. Und jeder Mensch kann das. Jeder Mensch. Herr Jesus, uns das ermöglicht. Jesus sagte einmal in aller Deutlichkeit, wie wir der Strafe entkommen können. Wer auf mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das ist definitiv. Also werfen wir als Kirche das Netz der guten Botschaft des Evangeliums weiter aus. Denn wir sind heute diese Menschenfischer. Eines Tages werden alle, die Jesus aufgenommen haben und ihm nachgefolgt sind, vor ihm stehen und ihn anbeten. Wie uns das in der Offenbarung bereits berichtet wird. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aus aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt standen sie vor dem Thron, eben als Gerechte, und vor dem Lamm, Jesus. Hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm, von Jesus. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir freuen uns auf diesen Tag, wo wir vor dir stehen werden. In unserem Leben sind wir oft gefordert. Oft können wir fast nicht begreifen, dass wir gerecht gemacht sind. Wer sind wir schon? Aber du, Herr Jesus, hast alles für uns getan. Durch deinen Tod, durch dein Sterben am Kreuz und deine Auferstehung. Und jeder Mensch, der sein Leben dir anvertraut, wird gerecht gemacht. Es ist einfach ein riesengroßes Geschenk. Und wir wünschen uns, dass noch viele Menschen, auch hier in Schlieren und überhaupt weltweit, dieses Geschenk annehmen. Dass sie begreifen, was Großartiges du für uns getan hast. Dass, wenn das Netz eingezogen wird, viele gerechte Fische dort drin sind. Wir beten dich an. Amen. Wir wollen jetzt im Abendmahl besonders auch an das denken, was Jesus für uns tat, damit wir gerecht gemacht werden, und wir gehen in diesen Abschnitt mit dem Lied: An meiner Stelle hast du dein Leben gelassen. Der Paulus hat den Korinther geschrieben zum Abendmahl. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Andere Worte: Vergessen nicht, was ich tue. Denkt immer daran. Ich habe es für euch tun. Ich habe mein Blut, also mein Leben gegeben. Ich habe mein Leib geopfert für euch. Vergesst das nie. Weil was passiert, wenn wir das vergessen? Das grösste Problem vom Volk Israel war Vergesslichkeit. Sie haben vergessen, was Gott ihnen da hat. Sie haben vergessen, was er ihnen versprochen hat. Vergesslichkeit ist einer der grössten Feinde von unserem Glaubensleben. Wenn wir vergessen, was Jesus für uns da hat. Und darum wäre es gut, wenn wir uns angewöhnen, jeden Tag dafür zu danken, was Jesus für uns da hat. Also zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und es kommt eine von den besten Aussagen, bis er kommt. Also wir glauben an einen lebendigen Gott. Er kommt wieder. Wir folgen nicht einem toten Gott nach, sondern einem, der wiederkommen wird. Und eines Tages werden wir mit ihm zusammen sein. Aber jetzt sind wir auch danken einfach für das, dass er für unsere Schuld und für die Schuld der ganzen Welt am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir das Abendmahl einnehmen, tun wir das bekennen. Jesus, ich glaube, dass du das für mich und für die ganze Welt gemacht hast. Und hättest du das nicht gemacht, wäre ich hoffnungslos verloren. Wir stehen auf und ich bete mit uns. Herr Jesus, ich glaube, wir können uns erst wirklich voll begreifen, was du für uns gemacht hast. In dem, dass du für uns gestorben bist. Und dein Leben gegeben hast für unsere Schuld. An dem Tag, wo du uns begegnen wirst, wo wir dir entgegengehen, wird uns klar sein, was Grossartiges du da hast. Wie grossartig das Geschenk ist, das du uns damit machst. Und wir wollen dir jetzt mit dem Abendmahl einfach bekennen und bezeugen, ja, wir glauben, dass du für unsere Schuld und für die Schuld der ganzen Welt an dem Kreuz gestorben bist. Und wir sind dir dankbar dafür, denn ohne das, wenn du das nicht gemacht hättest, gäbe es keine Hoffnung in dieser Welt, die in die Ewigkeit reichen würde. Und so wollen wir dir von ganzem Herzen danken und dich anbeten. Und wir freuen uns auf den Tag, wo du wiederkommen wirst. Amen. Der Kurt tut jetzt uns das Abendmahl verteilen und lesen.
Bevor wir zum Segen kommen, möchte ich doch noch zwei Sachen sagen. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die heute mitgearbeitet haben. Danke für die gute Musik, aber auch für die Technik, aber auch für die Predigt. Herzlichen Dank. Bei den Mitteilungen habe ich noch ein einziges vergessen. Am Dienstagabend ist noch die Kuplan-Sitzung, dass ihr einfach auch daran denkt. Und jetzt übergebe ich für den Segen und für das Schlusslied nachher an euch.
Gut. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und er schenke uns seinen Frieden. Amen.